Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, nach einem halben Jahr mal wieder hier sein zu dürfen, zu können. Bevor ich predige, zwei Vorbemerkungen und ein Zeugnis. Erstens, wenn ich relativ zügig nach dem Gottesdienst gehe, dann ist es nicht Flucht vor euch, sondern es dem geschuldet, dass meine Tochter Geburtstag hat und zum Geburtstagsessen in Gießen eingeladen hat und ich dann auch meine Frau in Frankfurt aufsammeln muss und wir dann weiterfahren. Zweite Vorbemerkung. Wir haben so ein säkulares Format als Gemeinde, das feiert jetzt 10-jähriges Jubiläum Kultur in der Aula, wo immer Künstler sind, auch manchmal christlich, auch manchmal säkulare. Ich lege da ein paar Flyer an die Tische, vielleicht hat jemand Lust, im September, am 7. September dazu zu kommen. Zeugnis. Ich habe ja immer wieder über die Jahre berichtet von Yad Beyad, Hand in Hand. Ihr erinnert euch sicherlich. Und wir haben letztes Jahr zum ersten Mal so ein neues Format gestartet, nicht nur mit Juden und Deutschen nach Auschwitz zu gehen, sondern Juden, Araber und Deutsche hier in Deutschland zu einem Team zusammenzufassen, zu bilden, um dann auf den Straßen als Zeugnis, dass Versöhnung möglich ist. Und das ist schon was Auffälliges, wenn dann Juden und Araber zusammen auf der Straße sind, zu evangelisieren. Wir haben das in diesem Jahr wiederholt, hatten so einen Teambildungsprozess in Schloss Kraheim, das vielleicht manche kennen oder vom Hörensagen kennen, und hatten bereits dort einen unglaublich beeindruckenden Nachmittag. Aus 4 Flüchtlingseinrichtungen haben sie Flüchtlinge gebracht, hauptsächlich Afghanen, Syrer, aber auch aus anderen Ländern. Wir haben ein Fußballturnier gemacht und das war beeindruckend. Es waren so viele kleine Fußballmannschaften, immer in den Pausen, wenn die anderen spielten, haben unsere Leute, die Flüchtlinge, evangelisiert, für sie gebetet, für Heilung, für alles Mögliche. Einer hat dann tatsächlich gesagt, irgendwie, ich merke, es wird schon besser, bet weiter. Also es war sehr eindrücklich. Dann fing es plötzlich zu regnen an. Und Nordbayern ist trocken, also da ist nichts Grünes mehr, das ist nur gelb und braun, wo wir dachten, das kann nicht sein. Seit 3 Monaten regnet es dort nicht und jetzt das. Aber das war kein Zufall und auch kein Unfall, alle flüchteten unter die Tribüne, mussten dann natürlich auch alle in eine Richtung gucken. Und dann haben wir überlegt, wie nutzen wir die Zeit, bis der Regen wieder aufhört, erst mit ein bisschen Musik und Rumgetanze. Und dann hat eine Araberin, eine Palästinenserin von uns erzählt, wie sehr sie die Juden hasste, aufgrund der Diskriminierung im Land und. Und sie hat es relativ raffiniert gemacht, relativ lang gar nicht von Jesus gesprochen, sondern hat immer nur gesagt, aber die Lehre in meiner Kirche war, du sollst deine Feinde lieben, aber ich konnte das nicht, und hat dann ganz fein beschrieben, wie sie Jesus freimachte, ihre Feinde zu lieben, die heute ihre Freunde sind. Und es war unglaublich, die ganzen Muslime applaudierten begeistert über dieses Zeugnis. Unser messianischer Pastor, also jesusgläubiger jüdischer Pastor, der dabei war, fing dann relativ spontan deshalb, weil eigentlich ist er nicht auf den Mund gefallen, aber er hat dann sehr lange nach Worten gerungen, eine sehr wertschätzende, feine, abholende, evangelistische Predigt da anzuhängen und hat dann am Schluss auch gefragt, um Erlaubnis gebeten, ob er für alle beten darf, was dann alle Muslime bestätigten, und hat sich dann besonders an die syrischen Nachbarn, ich bin euer Nachbar, es bricht mein Herz, was in eurem Land los ist, gewandt. Und auch hier war am Ende, dass die Leute wirklich begeistert applaudierten. Hinterher haben sie dann das Fußballturnier zu Ende gespielt und haben dann zu jüdischer Volksmusik haben dann die Afghanen und die Syrer und die Flüchtlinge Kreistänze gemacht mit unseren Leuten, also mit Juden und Arabern. Es war unglaublich. Auf den Straßen von Salzburg, wo wir dann weitergezogen sind, waren viele Menschen offen, manche aber auch gar nicht. Also da haben auch unsere Juden zum Teil ganz schön Ablehnung erfahren. Einer unserer Palästinenser sprach mit einem Syrer, glaube ich, und der sagte dann gleich, ja, wenn ich jetzt einen Juden sehen würde, ich würde ihn sofort umbringen. Dann kommt eine von unseren Mädels, die Shirelle, und unser Palästinenser dachte, hoffentlich hält sie die Klappe und sagt nichts. Und sie, hi, I'm Shirelle, I'm Jewish, I'm from Israel. Er schien fast zu explodieren, hat sich dann aber umgedreht und ist weggegangen. Sie hat dann als Zeugnis gegeben, er hat mich nicht umgebracht. Also wir haben relativ vieles auf den Straßen erlebt und es war wirklich beeindruckend. Und das Beeindruckende war eben, Deutsche und Juden, das ist für viele dann schon sehr weit weg, so unser historisches Trauma. Aber Juden und Araber, das hat viele Leute irritiert und beeindruckt und dass sie nachfragten. So, und jetzt zur Predigt. Soll ich erstmal anschalten? Also täglich wird unser innerer Mensch erneuert. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und den Text hat die Janina schon vorgelesen. Ich hüpfe da gleich mal in den letzten Teil und wiederhole dann nur noch mal ab Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn euch jetzt noch an den Text erinnert, den die Janina vorneweg vorgelesen hat, wirkt es sehr widersprüchlich. Und ich habe mir gedacht, es sind eigentlich weniger Widersprüche als vielmehr Spannungsfelder. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht verlassen. Wir ermatten oder wir ermatten nicht. Wir werden aufgerieben, da ist Bedrängnis. Und Paulus stellt diese Gegensatzpaare gegenüber. Der äußere Mensch wird aufgerieben, aber der innere von Tag zu Tag erneuert. Wir haben Bedrängnis und dem gegenüber steht ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und dann gibt es noch dieses Gegensatzpaar sichtbar und unsichtbar. Vers 18 hieß, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das Sichtbare ist nicht schlecht, das wäre falsch verstanden. Aber die Dimension der Herrlichkeit und der Schönheit Gottes manifestiert sich zunächst und zuerst ganz oft im Unsichtbaren. Unser Leben als Gläubige steht unter einer Spannung, unter der Spannung dieser Gegensätze. Ermatten, müde werden, aufgerieben werden, Bedrängnis, bange sein auf der einen Seite, Erneuerung des inneren Menschen Tag für Tag und eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Zwischen diesen Polen bewegen wir uns, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Mit dieser Spannung müssen wir lernen, umzugehen. Die Erneuerung des inneren Menschen, Herrlichkeit Gottes, das kommt von Gott, bewirkt durch den Heiligen Geist. Es geht darum, ihm Raum zu geben, offen zu sein für seine Offenbarung, für seine Manifestation in uns und in unserem Alltag. Aber es fällt nicht nur von Gott runter vom Himmel. Wir haben einen wesentlichen Anteil daran, ob dieser innere Mensch tatsächlich immer wieder erneuert wird. Und es ist unser Glaube. In Vers 13 aus diesem Text hat es geheißen, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Gott verbindet sich mit unserem Glauben. Und ganz oft sagt Jesus, dir geschehe, wie du geglaubt. Manches Mal sagt eine Mitarbeiterin bei mir auf der Arbeit, oh, ich merke schon, ich glaube, ich werde krank. Dann sage ich zum Spaß auch manchmal, dir geschehe, wie du geglaubt. Ja, self-fulfilling prophecy. Die Chancen stehen gut, dass die Erkältung tatsächlich durchschlägt. Jesus sagt, dir geschehe, wie du geglaubt. Und in Markus 6 lesen wir die Geschichte von Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth und da heißt es, er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Das würden wir jetzt schon gar nicht mehr sagen, dass das keine einzige Tat ist, aber immerhin. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Andere Übersetzungen sagen sehr eindeutig, er konnte dort nichts tun wegen ihres Unglaubens. Und die Frage ist, kann der allmächtige Gott nicht alles tun, was er will? Grundsätzlich ja. Aber ganz offensichtlich hat sich Jesus an unseren Glauben, an unsere Offenheit für sein Handeln, an unser Vertrauen an ihn und in ihn gebunden. Wo kein Glaube ist, da wird wahrscheinlich wenig passieren. Da wird die Herrlichkeit Gottes selten aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare hineintreten. Jetzt könnte man schnell so auf den Gedanken kommen, oh, ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr anbeten, ich muss. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Es geht nicht um einen Zwang, um ein Ich muss. Es geht aber auch nicht um eine Beliebigkeit, eben auch nicht nur nach Lust und Laune. Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns, in der Gebet nicht Pflichterfüllung, sondern Kommunikation und Dialog mit ihm ist. Ich will seine Nähe mehr suchen, weil ich geliebt bin. Und es zieht mich mehr zu ihm hin, weil er mein Vater ist. Glaube, richtig verstanden, muss sich sehr oft gegen das Sichtbare positionieren, beziehungsweise behaupten, gegen das, was vor Augen ist und scheinbar eine ganz andere Sprache spricht. Nach der Auferstehung ist es Thomas, der halt gerade nicht da ist, als Jesus zum ersten Mal erscheint. Und Thomas sagt, ich glaube erst, wenn ich sehe. Er steht jetzt da nicht schlechter da als die anderen Jünger, die haben auch geglaubt, weil sie ihn gesehen haben. Und dann erscheint Jesus ihm und er bietet ihm an, seine Hände in seine Wundmale zu legen und sagt zu ihm, du glaubst, weil du siehst, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Nach meinem Verständnis kanzelt er nicht den Thomas ab. Das ist immer schnell so dahingesagt, der ungläubige Thomas. Die anderen Jünger haben auch deshalb geglaubt, weil sie Jesus gesehen haben. Ich meine vielmehr, dass Jesus zeigt und sagt, dass Glaube auch ohne das Sehen auskommen muss und kann. Janina hat es eingeführt, wir sehen ihn heute nicht mit unseren Augen. Unser Glaube ist es, das ihn sieht. Mit den inneren Augen des Herzens können wir ihn sehen. Wie können wir unseren Glauben stärken und aufbauen und mit dazu beitragen, dass unser innerer Mensch tagtäglich erneuert wird? Wenn es nicht nur der Heilige Geist alleine tut, sondern es auch sich das mit meinem Glauben verbindet. Ich denke, eine Antwort ist, wenn wir uns die verschiedenen Begegnungen von Jesus oder von verschiedenen Jüngergruppen mit Jesus nach dessen Auferstehung anschauen. Genau, ich habe sie unten da mal zusammengefasst. Die erste ist die Maria. Sie erkennt, wie du auch gesagt hast, wir erkennen oft Jesus nicht. Nicht im anderen, aber auch nicht in unseren Umständen, nicht in unserem Alltag. Maria erkennt in ihrer Trauer mit ihren verheulten Augen Jesus nicht. Trauer, Sorgen, Leid machen blind dafür, dass Jesus da ist und dass er nah ist. Maria erkennt ihn erst, als er sie mit Namen anspricht. Und wir brauchen das auch, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir hören, wie er uns bei Namen nennt. Wie er uns zuspricht, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, wie es im Jesaja heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir brauchen das, dass wir Gottes Stimme hören, wenn er uns zuspricht, wie Jesus selbst bei dessen Taufe, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Vielleicht sagst du jetzt, ich kann Gottes Stimme aber gar nicht hören oder nicht mehr hören, da ist zu viel verschüttet worden. Dann lass es dir von jemand anderem zusprechen, dass du ein Geliebter und eine Geliebte Gottes bist. In zwei Begebenheiten nach der Auferstehung erkennen die Jünger Jesus unter anderem dadurch, dass er ihnen Shalom zuspricht. Friede sei mit euch. Und das hebräische Wort Shalom umfasst so viel mehr als unser Wort Friede. Es meint so viel wie Ganzsein, Heilsein, Wohlsein, natürlich meint es auch Frieden. Wenn wir diese Art von Frieden in unserem Herzen haben, dann können wir wahrnehmen, was richtig ist. Dann können wir Jesus erkennen. Im Shalom Gottes wird unser Glaube gestärkt. Verschiedene Jünger, unter anderem Nee, verschiedene Jünger erkennen ihn an seinen Wundmalen. Der Thomas darf ja dann auch so seine Hand in die Wundmale legen. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn am Brotbrechen. Das Brot und die Wundmale weisen auf unser Abendmahl hin. Im Abendmahl können wir Jesus erkennen und ihm näher kommen. Im Abendmahl liegt eine Kraft, die uns in Bedrängnissen, Nöten und Sorgen stärkt. Ich weiß, dass nach freikirchlicher Tradition das nur ein Gedächtnismahl oder Erinnerungsmahl ist. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, in Zeiten großer Not und Krisen, wenn ich mit meiner Frau zu Hause dann jeden Morgen das Abendmahl gefeiert habe, das ist mehr als nur Gedächtnis und Erinnerung, da liegt eine Kraft drin, zu schmecken, auch mit den Sinnen zu ertasten, wie gut Jesus ist und was er am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Wiederholt erkennen ihn Jünger, weil er ihnen die Schrift auslegt und darlegt. Und auch die Emmaus-Jünger sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte? Im Wort Gottes, in der Bibel, erkennen wir Jesus, den Vater und den Heiligen Geist. Ich habe es nochmal zusammengefasst. Wir können unseren inneren Menschen erneuern, unseren Glauben aufbauen, wenn wir Gottes Stimme hören. Und wenn wir sie nicht selber hören, dann soll es ein anderer dir zusprechen, dass du von ihm total geliebt bist. Wir dürfen um den Shalom Gottes bitten, denn in diesem Frieden erkennen wir Jesus und wird unser Glaube gestärkt. Im Abendmahl begegnet uns Gott auch über unsere Sinne, tasten und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und im Wort Gottes begegnet uns Jesus durch sein geschriebenes Wort, wird unser Glaube aufgebaut. Und ich habe als zusätzlichen Punkt eben nochmal die Gemeinschaft dazugefügt. Wir brauchen einander. Und wenn wir nicht mehr glauben können, dann ist es gut, wenn andere mit mir und sogar für mich glauben. Wenn ich ihn nicht mehr hören kann, wenn mein Bruder, meine Schwester mir das zuspricht, du bist von Gott geliebt. Ich habe mir im April nach ewigen Jahren mal wieder so Tage der Stille gegönnt, habe auch versucht, mich nicht unter Druck zu setzen. Ist ja so, wenn man mal was Besonderes macht, dann muss was Besonderes rauskommen. Habe gedacht, nee, es ist einfach okay, so wie es ist. Und ich bin nach Gnadenthal gegangen, zur Jesusbruderschaft und alles war nicht okay, wie es war. Es war nasskalt, es war stürmisch, das Zimmer war total ausgekühlt. Ich habe irgendwie geguckt, wo ich eine Wärmflasche finde, damit wenigstens die Füße wieder warm werden. Kurz vorher hat man mitgeteilt, dass es keine Gebetszeiten gibt, weil die komplette Bruderschaft und Schwesternschaft gerade auf irgendeinem Konvent sind. Und bei der Ankunft wurde noch mitgeteilt, ja, diese wunderschöne Kapelle im Haus der Stille ist auch nicht nutzbar, weil die ist zur Dauernutzung an eine andere Gruppe weggegeben. Es blieb also ein ausgekühltes, eiskaltes Zimmer mit schrecklichem Wetter, mit Rückenschmerzen, mit allem Möglichen. Und auf der Skala von 1 bis 10 war meine Stimmung also maximal bei 2, allerhöchstens. Und dann sitze ich so an dem Fenster und denke mir, das können jetzt tolle Tage der Stille werden, wenn das so weitergeht. Und irgendwie, der Regen kam mehr so quer als von oben nach unten. Und dann denke ich mir, was ist das? Da zwitschert ein Vogel, als ob es hier Frühling wäre. Und in dem Moment habe ich auch gemerkt, wie Gott zu mir sagt, was hörst du? Was hörst du? Ich höre einen Vogel, der total begeistert zwitschert und das passt überhaupt nicht hin. Als wäre das Wetter, als wären die Umstände einfach herrlich. Und ich fing dann aber an zu merken, dass Gott damit etwas sagen möchte. Also der Vogel verhielt sich irgendwie, ich habe ihn nicht gesehen. Ich dachte, der muss ja auch irgendwie schon so quer im Wind liegen und sich irgendwo festhalten. Aber er zwitscherte fröhlich vor sich hin. Und später habe ich gemerkt, es hatte fast so etwas wie prophetischen Charakter. Nicht auf das Sichtbare zu schauen. Die Umstände waren Banane, für mich zumindest von oben bis unten. Für den Vogel vielleicht auch. Aber er hat gezwitschert, als gäbe es kein Morgen, als wäre der herrlichste Frühlingstag. Und am nächsten Tag war es genau so. Strahlender Sonnenschein, herrlicher Frühling. Und man konnte zugucken, wie aus den Ästen so die grünen Knospen herausschossen, wie der Frühling anfing durchzubrechen. Mein zwitschernder Freund wusste das und ahnte das und begrüßte bereits das, was noch nicht zu sehen war, aber von dem er wusste offensichtlich, dass es kommen würde, ein herrlicher Frühlingstag. Und dann kam so dieses Wort mir in den Sinn aus Jesaja 43. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und in der Elberfelder heißt, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Es hat mich dann im Nachhinein sehr berührt, dass Gott mir eine Kleinigkeit, diesen zwitschernden Freund da schickt, um mir zu zeigen, hey, schau nicht auf das, was jetzt gerade vor Augen ist, was jetzt gerade im Sichtbaren ist. Sturm und kalt und alle Umstände sind einfach blöd und die Seele ist frostig drauf. Schau auf das, was kommen wird. Schau auf das, was schon aufsprost, aber noch nicht wirklich im Sichtbaren angekommen ist. Und ich habe mich dann gefragt, was macht so schwer, das Unsichtbare, das Gute, was kommen wird, zu sehen? Ist es nur das, dass es noch im Unsichtbaren ist? Wir haben doch unseren Glauben, mit dem wir auch in diese Dimension eindringen können. Gott ermutigt uns, unsere Antennen auf das Unsichtbare auszurichten. Siehe, ich wirke Neues, es sprost auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, warum erkennen wir es oder ich oft nicht? Sind es manchmal falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen oder auch Enttäuschungen? Bei manchen vielleicht eine Fülle von Enttäuschungen, dass wir die neuen kleinen Sprösslinge nicht wahrnehmen, dass wir das Neue, das kommen wird, nicht sehen können, dass wir im eisig kalten, rauen, regnerischen Wetter fast nicht daran glauben können, dass es nochmal Frühling wird. Ich habe doch schon so oft gebetet und es hat sich nichts getan. Ich habe so sehr darauf gehofft und bin dann doch enttäuscht worden. Glaube ist eine Abenteuerreise und Glaube hat auch mit Enttäuschungen zu tun. Und jeder, der was anderes behauptet, erzählt dummes Zeug. Es ist eine Spannung, in der wir stehen, die wir am Anfang gesehen haben, diese Spannungsfelder. Wenn ich oft enttäuscht worden bin, dann besteht die Gefahr, dass ich zukünftig weniger von Gott erwarte, um mich selbst zu schützen, nicht wieder enttäuscht zu werden. Das ist eine ganz große Gefahr, denn es besteht die Gefahr, dass wir dann unseren Glauben herabschrauben auf das Menschenmögliche. Aber dann leben wir nicht mehr im Glauben, dann leben wir nur im Sichtbaren, in dem, was menschenmöglich ist, im Rahmen unserer eigenen Möglichkeiten. Wenn man es konsequent weiterdenkt, dann braucht man eigentlich Gott in dem Bereich nicht mehr. Der Glaube will uns aber die Dimension des Unsichtbaren eröffnen, die Erneuerung des inneren Menschen, die Herrlichkeit Gottes. Was passiert, wenn ich mich wieder auf Gott einlasse, von ihm viel erwarte und es passiert doch wieder nicht so? Ich glaube, das Risiko müssen wir eingehen. Ich glaube, wir müssen bereit sein, an der Stelle für unseren Glauben auch zu leiden, damit umzugehen, dass Dinge sich manchmal nicht so realisieren, wie wir sie erbeten und erhofft haben. Und es wäre aber total fatal, sich dann selbst zu schützen und zu sagen, ich schraube alles runter. Das ist dann nicht mehr Glaube. Glaube und Leiden und enttäuscht sein und jubilieren, wenn was gut läuft, ich glaube, das gehört alles ganz eng zusammen. Kennt jemand von euch den Geigenbauer Martin Schleske? Kennt ihn irgendjemand? Da hinten nickt jemand. Da auch noch so. Er hat die beiden Bücher geschrieben, Der Klang und Herzenstöne. Und ich finde die Bücher, obwohl ich kein Musiker bin und schon gar kein Geigenbauer, aber ich finde es faszinierend, so diese Parallelen, die er zieht vom Bearbeiten des Holzes, wie Gott mit uns umgeht. Und als ich ihn vor ein paar Monaten in seiner Werkstatt in Landsberg am Lech besuchte und wenn der zu erzählen anfängt, denkt man, das ist jetzt schon das dritte Buch, das müssten wir jetzt nur noch verschriftlichen. Da hat er eine Aussage gemacht, an der ich erstmal ein bisschen rumgekaut habe und überlegt habe, stimmt das so? Ich behaupte jetzt auch nicht, dass es stimmt, aber ich gebe es einfach weiter. Er hat gesagt, einer Glaubenskrise kann man nicht durch Glauben begegnen. Eine Glaubenskrise kann man nicht durch Glauben beheben. Warum? Weil der wiedergeborene Geist in uns, der will glauben, der wiedergeborene Geist in uns, der glaubt an Gott. Die Grundlage der meisten Glaubenskrisen, so seine Aussage, ist eine erschöpfte Seele. Es ist nicht der wiedergeborene Geist in uns, der jetzt auf dem Boden liegt, sondern es ist die Seele, die erschöpft ist. Wo ist meine Seele erschöpft? Wo will Gott meine Seele aufpäppeln? Wo will Gott meiner Seele gut tun? Wo muss ich selbst lernen, meiner Seele gut zu tun? Bei der Begegnung von Jesus und den Jüngern am See Genezareth nach der Auferstehung, wo Petrus noch ein schwieriges Gespräch nach seiner Verleugnung vor sich hat, was macht der Jesus? Er predigt nicht, er heilt nicht, er macht Brotzeit. Also er macht für die Jünger Essen. Er spürt genau, was sie jetzt brauchen. Die brauchen jetzt keine Lehre, die brauchen jetzt was zu essen. Und wenn es dem Körper gut geht, dann geht es meistens auch der Seele gut oder wenigstens besser. Und der Dialog mit Petrus, dieses dreimalige Fragen, hast du mich lieb, das findet statt, nachdem Petrus satt geworden ist, nachdem so seine Seele wahrscheinlich dann auch so ein bisschen gekräftigt war. Es ist wichtig, dass wir herausfinden und erspüren, was unsere Seele braucht. Im Jesaja 49 gibt es einen ganz tollen Text. Ich weiß noch, als ich vor zig Jahren, ein halbes Jahr bei der Jesusbruderschaft in Israel mitlebte und immer wissen wollte, wann sich der Bruder sowieso bekehrt hat, dann hat er nur immer zitiert, der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen gelernt. Ja, aber du musst doch wissen, wann du dich bekehrt hast. Nein, ich war schon immer bei Gott. Konnte ich damals nicht damit umgehen. Und dieser Mensch, der von sich sagt, dass er berufen ist von Mutterleibe an, da heißt es dann in Jesaja 49 ab Vers 3, und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Kennt ihr so ein Gefühl, das es manchmal gibt? Umsonst abgemüht, vergeblich, Vergeblichkeit. Vergeblichkeit bewirkt Ermatten, bewirkt, dass wir im Bedrängnis nicht mehr unseren inneren Menschen erneuern, bewirkt, dass wir den äußeren Umständen Raum geben und uns im Sichtbaren bewegen und nicht mehr in die Dimension des Unsichtbaren hineinkommen und so auch nicht mehr die Manifestation der Herrlichkeit Gottes erleben. Wo ist Vergeblichkeit in meinem Leben? Vergeblichkeit oder das Gefühl, dass das, was ich tue, eigentlich unwichtig ist, eigentlich wertlos ist, ob es getan wird oder nicht, spielt keine Rolle, macht keinen Unterschied. Dieses Gefühl von Vergeblichkeit ist nicht weniger gefährlich für unseren Glauben als anhaltende und nicht bereute Sünde. Beides führt dazu, dass es uns wegbringt von Gott. Glaube ist der Schlüssel, mit dem wir auch Vergeblichkeit überwinden können. Im Hebräer 10 heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerecht aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Werft euer Vertrauen nicht weg, werft eure Zuversicht nicht weg, werft euren Glauben nicht weg und schraubt ihn bitte nicht runter auf das Maß, was Menschen möglich ist. Ausharren habt ihr, haben wir nötig. Und da klingen für mich die Bedrängnisse von unserem Ausgangstext aus dem 2. Korinther wieder an. Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Hier geht es um Gehorsam, das zu tun, was wir von ihm erkannt haben. Und dann heißt es abschließend, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und hier schließt sich für mich der Kreis zum Ausgangstext aus dem 2. Korinther. Da hat es geheißen, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ergreifen wir auch, indem wir ausharren, indem wir standhalten, indem wir uns festhalten an Jesus. Im 1. Johannes 5 heißt es in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Leben als Gläubige ist ein Leben im Glauben. Durch den Glauben dringen wir in die Dimension des Unsichtbaren ein. Können wir das erkennen, was schon aufsprosst, aber noch gar nicht sichtbar ist für das menschliche Auge? Der Glaube lässt uns das Unsichtbare mit den Augen des Herzens sehen. Dieses der Gerechte wird aus Glauben leben steht viermal, ich denke viermal, vielleicht auch öfter, in der Bibel im Habakuk, im Römer 1, in Galater 3 und im Hebräer 10, wie hier vorgelesen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen.